Name ist Helmut Brückner. Ich bin Professor Emeritus an der Universität zu Köln im Geografischen Institut. Ich bin Geograf und in Forschung und Lehre habe ich drei Schwerpunkte. Der eine ist Küstenmorphologie, also wie sich Küsten bilden, wie sie entstehen, wie man sie auch datieren kann gegebenenfalls, wie sie sich verändern unter extremen Wellenereignissen, beispielsweise durch Tsunamis oder durch schwere Stürme. Der andere Schwerpunkt ist Geoarchäologie, also die Verbindung von archäologischen Wissenschaften und Geowissenschaften. Und da habe ich geforscht und forsche immer noch in Ephesos beispielsweise, das wird vielen bekannt sein, die antike Stadt in der Westtürkei. Bekannt ja auch durch den Epheserbrief von Paulus oder die Reisen des Paulus. Ephesus ist in der frühen Christenheit einer der Hotspots, kann man sagen. Und der dritte Schwerpunkt sind Datierungsmethoden, Geochronologie. Also die bekannteste ist wahrscheinlich die Radiokohlenstoffmethode, C14. Damit kann man Holz datieren, Holzkohle, Samen, Muscheln auch, alles Mögliche. Und jede dieser Methoden haben Vor- und Nachteile. Und davon komme ich jetzt ein bisschen her in diesem Vortrag, den ich nenne Meine Sicht der Zeit über Kairos und Kronos, Urknall und Schwarzes Loch. Wollen wir einsteigen? In der griechischen Mythologie gab es, die hatten ja einen großen Götterhimmel, da gab es einen Gott, den nannten sie Kairos, der Gott des flüchtigen Augenblicks. Der ist dargestellt, wie man es auf diesem Fresko sieht, dargestellt mit einer Tolle vorne, einem großen Schopf, vielen Haaren vorne, aber der Nacken ist ausrasiert. Wir kennen ja auch den Ausdruck, ich muss die Gelegenheit beim Schopfe packen. Wenn ich das nicht tue, dann ist es vorbei. Wenn der flüchtige Augenblick weggegangen ist, kann ich ihn nicht mehr im Nachhinein zurückholen. Der Nacken ist ausrasiert. Das ist sozusagen das Kurzzeitereignis, was keine große Zeit braucht, sondern ein plötzliches Ereignis ist. Kairos. Und dann gibt es Kronos. Kronos wird dargestellt beispielsweise mit einer Sanduhr. Die Zeit verläuft, die verlaufende Zeit. Ein lang anhaltender Prozess. Wir kennen den Begriff Chronometer, die Uhr, ein Chronometer. Damit kann man lange Zeiträume messen. Eine Sanduhr ist ein schönes Beispiel dafür. Man kann ja gucken, wie immer, so wie jede Sekunde so weiterklickt und ein Sandkörnchen fällt runter und man wartet. Irgendwann wird es dann vielleicht zu Ende sein. Also Kairos und Kronos, dieses Prinzip möchte ich hier jetzt darlegen in der Geologie, in der Theologie, im Hier und Heute und auch im ganz persönlichen Leben. In der Geologie, ich übertrage jetzt dieses Konzept mal auf die Geologie. Also, was verstehe ich unter Kairos-Geologie und unter Kronos-Geologie? Die Begriffe gibt's nicht, die habe ich geprägt. Also Kairos-Geologie, das wäre ein Ereignis, was wenig Zeit braucht. Im geologischen Sinne praktisch gar nichts, ein Wimpernschlag, zum Beispiel ein Tsunami. Das ist ja ein ganz kurzes Ereignis, ein Seebeben und dann kommen diese Wellen, das dauert vielleicht 20 Minuten und dann kommt ganz plötzlich, ändert sich die Landschaft. Durch ein ganz kurzes Ereignis ändert sich enorm viel in der Landschaft. Wir haben geforscht über den Indian Ocean Tsunami, der einigen ja bekannt sein wird, 2004. Tsunami, Hafenwelle, dieses japanische Wort, sagt es ja, dass es eine Welle ist, die dann im Hafen an Land erst sich so richtig auftürmt und ins Land hinein sich spült. Und wir haben geguckt nach dem geologischen Footprint, das heißt, wie sieht eine solche Ablagerung aus? Und nach den Vorgängern, das ist ja auch immer das Interessante dabei, wie häufig kommt sowas eigentlich vor? Da sprechen wir von der Frequenz, der Häufigkeit, und dann der Magnitude, der Größenordnung. Und solches Ereignis wie ein Tsunami kommt selten vor. Also wir haben eine geringe Frequenz, aber wir haben eine große Magnitude. Da ändert sich sehr viel durch so ein einziges Ereignis. Es repräsentiert sozusagen einen Zeitpunkt, im Geologischen einen Wimpernschlag oder ein Vulkanausbruch. Wie wir ihn erkennen können, beispielsweise aus der ISS, ein schönes Beispiel vom Ätna-Ausbruch. Das ist geologisch gesehen auch ganz kurz, sozusagen eine Kairos-Geologie, ein Kairos-Ereignis. Oder bei einem Erdbeben, wie es zu sehen ist, etwa hier bei dem Erdbeben an der Grenze Syrien-Türkei 2023, wo in ganz kurzer Zeit enorm viel passiert, die Landschaft sich sehr stark ändern kann. große Auswirkungen. Also Kairos-Geologie, ein plötzlich auftretendes Ereignis, repräsentiert einen Zeitpunkt, hat eine geringe Frequenz, ist selten, glücklicherweise sagt man bei solchen Katastrophen natürlich, aber eine hohe Magnitude, kann enorm viel ändern. Dann gibt es aber auch die Chronos-Geologie. Was verstehe ich darunter? Beispielsweise Prozesse, die lange andauern, Plattentektonik. Die Welt war mal zusammen, Pangaea, und dann bricht sie auseinander, dieses Rifting, und dann driften die Kontinente auseinander. Wir kennen das sehr schön, ja, Südamerika und Afrika, die mal zusammenhingen, dann öffnet sich der Südatlantik und es dauert. Wir können das heute beobachten mit Satelliten. Wir sehen, wie schnell oder wie langsam diese Platten sich bewegen. Ein lang andauernder Prozess, dass die Welt dann so ist, wie wir sie heute kennen, und das geht dann natürlich weiter. Oder Sedimentgesteine. Ein schönes Beispiel ist der Grand Canyon. Das ist sozusagen ein Blick in die Erde, eine Meile tief. Eine Meile, 1600 Meter. Und die oberen 1000 Meter sind Sedimentgesteine. Die lagern sich langsam ab. Da gibt es einige, da können wir nachweisen, das war einmal eine Wüste. Denn es sind Dünen, zu Gestein gewordene Dünen. Oder es gibt einige, da sehe ich Farnablagerungen. Die Fossilien zeigen, das war eine Sumpflandschaft. Oder das oberste, das nennen wir den Kaibab-Kalk, das war ein Meer. Denn wir sehen marine Muscheln, marine Schnecken, also marine Fossilien. Das heißt, anhand der Fossilien sehe ich schon, dass sich ganz unterschiedliche Ökosysteme hier abgelagert haben, ihren Footprint hinterlassen haben. Und das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Dazwischen sind auch noch Böden, die sich bilden, Paläoböden. Auch das braucht Zeit. Humus muss sich bilden und so weiter und so fort. Also das wäre etwas für Chronos-Geologie, was Zeit braucht, wo die Zeit verstreicht. Das ist etwas mit hoher Frequenz, das heißt, es sedimentiert sich sehr viel ab, so hohe Frequenz, häufig, immer wieder Sedimentation und dann aber eine niedrige Magnitude, das heißt, kleines Ereignis, ein Sedimentkörnchen, das nächste und so weiter, eine kleine Schicht und die nächste übereinander. Hier ist nicht ein Zeitpunkt repräsentiert, sondern eine Zeitspanne. Es dauert, so etwas dauert. Ein schönes Beispiel sind auch Varven in Marseen. Mare in der Eifel, sehr schön, ja, haben wir etliche Mare. Das sind phreatomagmatische Erscheinungen. Was heißt das? Das Magma dringt auf, es kommt in Kontakt mit dem Grundwasser und dann explodiert das Ganze. Und es gibt einen tiefen Trichter. Und diesen tiefen Trichter ist es unten anoxisch, also kein Leben. Das heißt, es kommt nicht zu Bioturbation. Es ist kein Leben da, was das durchquirlt, die Sedimente. Und dann kommt im Frühjahr die Algenblüte, setzt sich eine Frühjahrsschicht ab. Dann kommt im Sommer die Algenblüte, setzt sich eine Sommerschicht ab. Im Herbst, dann Winter, eine Starre des Sees. Dann geht's weiter. Das repräsentiert ein Jahr. Und von solchen Jahren, wir nennen dies dann Jahreswarven, von solchen Jahren gibt's dann im Holzmar beispielsweise, gibt's 23.000 solcher Varven. Kann jeder zählen. 1, 2, 3. Und ich kann es auch heute beobachten. Das ist ja ein naturwissenschaftliches Prinzip, dass ich den Aktualismus heranziehe. Ich gucke heute, wie ist das denn heute im Frühjahr? Und das projiziere ich dann in die Vergangenheit. Das ist ein Prinzip, was eigentlich ganz gut funktioniert. Man kann es immer wieder auch angreifen, aber das ist eigentlich ein ganz gutes Prinzip. Und es gibt sogar in Japan einen See, da sind 100.000 solche Jahreswarven archiviert. 100.000 Jahre, kann jeder zählen. Also das wäre für mich Chronos-Geologie, ein lang andauernder Prozess. Hohe Frequenz, häufig sedimentiert immer wieder, niedrige Magnitude, sehr klein. Und jetzt übertrage ich dies, Kairos-Geologie, Chronos-Geologie, auf die Theologie, und zwar auf die Schöpfung. Nehmen wir das erste Blatt der Bibel. Da steht in Genesis eine Modalität der Schöpfung Gottes, die ich Kairos-Schöpfung nenne. Und zwar, es werde Licht und es ward Licht. Das ist ja wie wenn einer zur Tür reinkommt, macht das Licht an. Braucht keine Zeit, zack, das Licht geht ab. Und das wäre für mich und auch für etliche andere, die Naturwissenschaften treiben und die Christen sind, da wäre das der Big Bang. Das, was wir Big Bang nennen, Urknall, besser Urblitz, müsste man sagen. Es entsteht ja etwas. Raum und Zeit werden hier geschaffen. Das ist interessant. Was vorher war, wissen wir gar nicht. Aber die Bibel sagt uns, es gibt einen Anfang und das können wir in den Naturwissenschaften gut nachvollziehen. Es gibt einen Anfang. Big Bang. Raum und Zeit werden jetzt geschaffen, sind da. Das ist für mich Kairos, Schöpfung. Ein Augenblick. Und dann gibt es aber auch Chronos Schöpfung. Wenn wir fragen, wo alles herkommt, die Kausalität, das ist das eine. Da gibt es drei Antworten drauf in meiner Auffassung, die man gut vertreten kann. Das eine ist, es gibt Gott. Das andere ist, die Zeit, die Materie ist ewig, die hat es schon immer gegeben, die wird es auch immer wieder geben. Das ist sozusagen das Glaubensbekenntnis der Materialisten. Und dann gibt es auch noch den Agnostizismus, dass man sagt, das können wir als Menschen nicht beantworten. Das wäre die Frage nach der Kausalität. Wo kommt alles her? Wer ist der Urgrund allen Seins? Als Christen glauben wir natürlich, dass Gott dahinter steckt, der über Raum und Zeit steht, der Raum und Zeit dann schafft. Aber jetzt geht es mir hauptsächlich um die Modalität. Wie hat er es gemacht? Das versuche ich aus dem Schöpfungsbericht herauszulesen. Eine Modalität habe ich gerade gesagt. Das ist sozusagen diese Kairos-Schöpfung. Es werde Licht und es ward Licht. Aber es gibt eben auch die andere Modalität, die Chronos-Schöpfung. Und da lesen wir beispielsweise auch in Genesis, es lasse die Erde aufgehen. Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, fruchtbare Bäume, ein jedes nach seiner Art. Die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art und Bäume, die da Früchte tragen und so weiter und so fort. So, das heißt, Gott gibt der Erde sozusagen die Fähigkeit, die Möglichkeit, die Mineralstoffe, Feuchtigkeit ist da, dass die Erde hervorbringen kann. Da heißt es nicht, es sei eine Wiese und da war eine Wiese, sondern die Erde bringe hervor. Wie viel Zeit da involviert ist, das weiß ich nicht. Gut, im biblischen Bericht heißt es ein Tag, darin sehe ich Epochen. Das ist sozusagen der Schreiber oder der Seher sieht hier einen Abschnitt und das bezeichnet er dann als Tag. Oder gleich weiter in dem Schöpfungsbericht, diese Modalität, es wimmle das Wasser. Progressive Schöpfung nenne ich das. Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Gott schuf große Seeungeheuer, alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art und alle gefiederten Vögel. Das heißt, er gibt dem Wasser sozusagen die Möglichkeit, dass das hervorkommen kann. Es wimmle das Wasser von dem. Und das nächste ist auch sehr schön. Wir gehen einfach weiter in dem Schöpfungsbericht. Die Erde bringe hervor. Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, Vieh, Gewürm, Tiere des Feldes, so geschah es. Und er machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art und Vieh nach seiner Art, alles Gewürm auf dem Erdboden. Da haben wir es wieder, die Erde bringe hervor. Er gibt der Erde die Möglichkeit, die Stoffe, dass sie hervorbringen kann, dass es überhaupt entstehen kann. Und das kann Zeit brauchen. Da steht ja gar nicht, wie viel Zeit da ist. Es sei denn, diese Tage nimmt man wörtlich als 24 Stunden, so sehe ich das aber nicht. Sondern ich sehe das als Abschnitte. Und so sehen wir es ja auch in dem, was wir als Evolution nennen. Wir sehen eine Entwicklung. Wir sehen, dass es Zeit braucht. Also Kairos-Schöpfung und Chronos-Schöpfung, das ist mir wichtig zu differenzieren oder diese beiden Modalitäten herauszustellen. Und das eine nenne ich auch Instant-Schöpfung, also Sofortschöpfung. Und das andere nenne ich progressive Schöpfung. Eine Schöpfung, die sich entwickelt, die Zeit braucht. Ein langsamer Prozess. Das eine kurz oder braucht gar keine Zeit. Und das andere ein langsamer Prozess. Ein Prozess, der Zeit braucht. Und jetzt kommt vielleicht etwas, was für einige provozierend ist. Wenn wir uns die Evolutionsskala anschauen, und zwar die geologische und auch die biologische. Ich bin Geowissenschaftler, also Biologie verstehe ich nicht so viel davon. Aber wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir sozusagen eine Entwicklung von etwas einfacheren Lebensformen zu komplexen und schließlich der Mensch. Dies ist letztlich etwas, was wir auch kennen im Schöpfungsbericht. Ne? Am Anfang, es wird überhaupt mal ein Anfang gesetzt und dann ist die unbelebte Natur, dann die belebte Natur und schließlich der Mensch. Eine These von mir ist, was wir Evolution nennen, ist eine Art, eine Modalität, wie Gott Schöpfung geschehen lässt. Was wir Evolution nennen, ist eine Modalität der Schöpfung Gottes. Der Schöpfer hat sicherlich tausend andere Möglichkeiten, zwei habe ich ja aufgezeigt, diese Instant Creation und Progressive Creation, Sofortschöpfung und progressive Schöpfung und hat sicherlich noch mehr davon. Und wenn wir uns diese geologische Zeitskala anschauen, dann haben wir dafür schöne Beispiele auch. Also dieses Modell, ich muss noch betonen, es ist ein Modell, ja. Und das Modell wird so lange gebraucht, bis man etwas anderes findet, was nicht ins Modell passt, und dann muss man ein zweites nehmen. Dann macht man Modell 2.0. Oder gegebenenfalls muss man es revolutionieren. Ganz neues Modell. Mit Einstein kamen ganz neue Modelle in die Physik. Also das Modell, mit dem wir in der Evolution hier argumentieren oder auch in der Geologie, in der geologischen Zeitskala, von der ich etwas verstehe, dieses Modell ist ganz brauchbar. Damit können wir recht gut arbeiten. Aber wenn es Widersprüche geben wird, dann müssen wir halt ein neues Modell anwenden. In der Wissenschaft sind wir eigentlich bescheiden geworden, denn wir haben gemerkt, wie stark unsere Modelle immer wieder revolutioniert wurden, wie wir immer wieder neue Modelle nehmen mussten. Aber das Modell, was ich hier sehe, in der Evolutionsskala oder auch in der geologischen Skala, die anfängt mit dem Erdaltertum, Paläozoikum, Mesozoikum, Känozoikum, also das Erdmittelalter dann und die Erdneuzeit. Das ist etwas, was ich sehr gut auch nachvollziehen kann in den Forschungen, die ich treibe, wobei ich mich hauptsächlich mit den sehr jungen Sedimenten beschäftige. Also das, was wir Holozän nennen, die Warmzeit, in der wir heute leben, die Zeit, wo der Mensch seinen Fußabdruck hinterlassen hat. Ich habe ja gesagt, ich mache viel Geoarchäologie, und da ist natürlich der Mensch das Entscheidende, der die Landschaft prägt, und die Landschaft, die den Menschen auch prägt. Das ist ja ein Prozess, der wechselwirkend ist. So, wir kamen von der Geologie, Theologie, und jetzt möchte ich noch einen weiteren Schritt machen, und zwar auf Kairos und Kronos Schöpfung heute, im Hier und Jetzt. Also was besagt das denn für uns heute jetzt? Und da möchte ich zunächst zwei kleine Exkurse machen. Der eine Exkurs ist der, den ich nenne den holistischen Ansatz. Ein holistischer Ansatz, ein Gesamtbild. Damit meine ich Folgendes. In der Universität argumentieren wir natürlich rational. Die Ratio ist das Entscheidende für uns, wenn wir miteinander uns austauschen. Klar, das ist ganz klar. Aber die Ratio ist eben nicht dazu da, die Vernunft ist nicht dazu da, alle Dinge zu erklären. Es gibt Bereiche des Lebens, die wir mit Ratio alleine nicht erklären können. Beispielsweise Liebe, Musik, Kunst, Schönheit, Ästhetik. Wenn ich beispielsweise Johann Sebastian Bach Weihnachtsoratorium höre oder die Johannespassion, dann kann ich das physikalisch natürlich auseinandernehmen, kann sehen, dieser Ton hat die und die Schwingung, der Physiker wird mir das genau sagen. Der Mediziner wird mir sagen, wie das dann eigentlich auf mich wirkt, ins Ohr und dann ins Innenohr und dann, wie das in meinem Gehirn umgesetzt wird, dass ich das als Ton höre. Aber wir merken alle, das reicht ja nicht. Ich werde ja als Mensch existenziell von der Johannespassion erfasst. Nach Leib, Seele und Geist. Ich merke, die Ratio alleine, der Verstand alleine bringt es hier nicht, sondern ich merke, das wirkt auf mich. Oder Liebe, wenn ich Liebe zu einem Menschen empfinde, dann ist das ja viel mehr als nur Hormone oder Schönheit, Ästhetik und so weiter. Also das ist das eine, was ich sagen möchte. Wir brauchen also auch den Begriff der Transzendenz. In einem Bild dargestellt, wie der Mensch aus seiner Glaskugel hinausblickt in das Weltall oder in weitere Welten hinein. Wir müssen Transzendenz in unser Leben integrieren. Es wäre zu kurz gefasst, wenn man nur das, was wir hier sehen oder fühlen oder messen können, wenn wir sagen, nur das gibt's. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir uns an Jesus Christus orientieren, als Christen tun wir das, wir nennen uns ja nach ihm, er ist unser Hero, dann gibt es zwei Bibelverse über ihn, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Der eine aus Römer 11, denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Das heißt, hier wird er dargestellt als der Schöpfer allen Seins. In der orthodoxen Kirche ist es schön dargestellt, Christus Pantokrator. In jeder orthodoxen Kirche sieht man das als oben in der Kuppel, der Christus, der Allherrscher, derjenige, der hinter allem steht letztendlich, der alles zusammenhält, der die Welt im Innersten zusammenhält sozusagen. Das ist das eine. Und dann das andere, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, im Hebräerbrief. Wenn das beides stimmt, dann ist sozusagen der Schöpfer ja derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat sich nicht geändert. Dann muss es also diese Modalitäten der Schöpfung Gottes, von denen ich gesprochen habe, die muss es also auch heute geben. Das eine also, Instant Creation und Progressive Creation. Und da habe ich als Beispiel mal genannt, wenn wir für einen Menschen, der krank ist, um Heilung beten, dann gibt es das manchmal, leider nicht so häufig, aber manchmal, dass es spontan zu einer Heilung kommt. Spontan. Berichte sollten wir davon ernst nehmen, denen sollten wir nachgehen. Das wäre für mich also die Instant Creation heute, Kairos-Schöpfung heute. Und dann ist es auch so, dass wenn wir mit Menschen beten und wir bitten um Heilung, dann dauert es manchmal. Ein Jahr, zwei Jahre und sie werden gesund. Manche werden auch nicht gesund. Aber ich will jetzt mal den positiven Aspekt will ich jetzt mal betonen. Und das wäre progressive Schöpfung. Natürlich die Kunst der Ärzte auch. Die Ärzte versuchen ja im Grunde genommen nur, alles wieder in die Schöpfungsordnung zu bringen. Also, auch heute gibt es diese Möglichkeiten. Oder im Bild hier, ein Mensch steht aus dem Rollstuhl auf. Es werden Berichte darüber. Wir sind dankbar, dass es sowas ist. Wir wünschten uns, das käme noch häufiger vor. Selbst Ärzte sagen dann häufig, das ist ja ein Wunder. Ja, das ist auch ein Wunder. Wunderbar. Oder das andere, das wäre sozusagen die Kairos-Schöpfung heute, die Kronos-Schöpfung heute, das wäre beispielsweise ein Kind entsteht. Die Zeugung 9 Monate im Bauch der Mutter geboren und dann vielleicht 90 Jahre lebend. Das ist im Grunde ja ein Wunderjahr, dass ein Mensch entsteht und dann lebt und dass er auf dieser Erde ist. Das ist für mich Kronos-Schöpfung heute. Immer wieder, jeden Tag. Jede Zelle, wenn man so will. Und dann noch eins, Kairos und Kronos im persönlichen Leben. Das Kairos-Erlebnis für einen Menschen kann sein, die Begegnung mit Jesus Christus, die Hinwendung zu Jesus Christus. Im Hiob-Buch, im Alten Testament, da steht, Gott ruft den Menschen 2 oder 3 Mal. Da wird mancher jetzt vielleicht sagen, habe ich noch nicht gehört. Moment. Erstens, der Glaube kommt aus der Predigt. Also wie oft hast du dich dem Wort Gottes ausgesetzt? Das ist ein wichtiges Argument. Gott ruft auf viele Art und Weisen. Der Schöpfer wird schon Möglichkeiten haben, jeden Menschen zu erreichen. Durch eine Predigt, durch das Lesen der Bibel, durch Gespräche, durch den Besuch des Gottesdienstes, durch dieses Video, hoffe ich auch. Also er hat viele Möglichkeiten, uns zu erreichen, auch individuell zu erreichen. Darum geht es ja letztlich, dass wir individuell angesprochen sind. Und dann haben wir dieses schöne Wort, was wir als Christen ja gerne zitieren, aus Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist natürlich ein wunderbares Versprechen. Und darauf kann man sich einlassen. Das wäre sozusagen das Kairos-Event im persönlichen Leben. Das Kairos-Ereignis, der persönliche Big Bang, der persönliche Urknall. Und das Kronos-Erleben, das Leben mit Gott. Ich zitiere mal aus dem Römerbrief. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn, den Messias Jesus. Ich lasse jetzt einiges aus. Und dann Ausdauer befähigt den Menschen zur Bewährung. Bewährung bringt Hoffnung hervor. Die Hoffnung lässt uns nicht beschämt im Regen stehen. Denn Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Gottesgeist, der uns geschenkt wurde. Das ist ja ein toller Begriff. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das kennen wir ja zu Weihnachten, das kennen wir zum Geburtstag. Ein Geschenk muss man erstmal annehmen und dann muss man es auch auspacken und dann muss man damit arbeiten. Es nützt ja nichts, wenn ich ein Geschenk jetzt in die Ecke stelle, sondern ich muss es auspacken, dann mich daran erfreuen und dann kann ich damit arbeiten. Und es heißt hier von dem Gottesgeist, was ist denn das jetzt? Also wir hatten Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Die Dreieinigkeit. Ja, ist das nicht eigentlich komisch? Nö, warum? Bei Wasser gibt es ja auch Eis, flüssiges Wasser und es gibt Wasserdampf. Alles ist Wasser. Das ist auch eine Dreieinigkeit sozusagen, drei Aggregatzustände. Insofern ist die Dreieinigkeit für mich überhaupt kein Problem. Das wäre also ein Kronos-Leben, ein Leben mit Gott, die Erfahrung seiner Nähe. Und seiner Nähe im Alltag. Ich habe angefangen mit dem Big Bang. Das ist der Beginn der Zeit. Zeit und Raum werden geschaffen. Wir sagen, Gott ist der Schöpfer. Er steht außerhalb von Raum und Zeit, aber er schafft Raum und Zeit mit dem Big Bang, dem Urknall, dem Urblitz. Gibt es auch ein Ende der Zeit. In der Bibel gibt es den schönen Satz aus Offenbarung 6, Vers 10, Zeit wird nicht mehr sein. Das kann man übersetzen, wir haben keine Zeit mehr oder die Zeit wird nicht mehr sein. Und in der Tat, im schwarzen Loch verschwinden Raum und Zeit. Das ist in jedem Fall das Ende von Raum und Zeit. Aber als Christen warten wir nicht aufs schwarze Loch, sondern wir erwarten, so wie Gott es selbst versprochen hat, neue Himmelswelten, eine neue Erde, in denen wahre Gerechtigkeit ihre Wohnung genommen hat. Das ist sozusagen unser Blick, das Eschatologische, wie man sagt, worauf wir als Christen sind, wir auf Hoffnung programmiert. Wir hoffen auf etwas, etwas Positives, auch auf Gerechtigkeit. Und in dieser Welt merken wir, es gibt sehr viel Unrecht und Ungerechtigkeit. Also insofern ist das eine sehr schöne Hoffnung, ein sehr schönes Ziel, auf das hin man leben kann. Und es gibt noch einen Vers der Bibel, den ich dir mitgeben möchte. Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Ja, es ist einfach schön, wenn man über die Schöpfung Gottes forschen kann. Wenn man sich dabei denken kann, was hat er eigentlich sich dabei gedacht, als er das so und so gemacht hat. Und das motiviert mich eigentlich jeden Tag. Ich bin dankbar, dass ich als Christ einen Blick auf diese Schöpfung haben kann, weil ich den Schöpfer auch immer besser kennenlerne. Vielen Dank, dass du so lange zugehört hast.